Wer von euch war schon mal bei einem Belastungs-EKG beim Arzt? Das ist ja so eine besondere Situation, ne? Wo man da irgendwie hingeht, Termin gemacht hat, weil der Arzt prüfen will, wie fit ist das Herz unter Belastung. Und dann gibt es dann dieses kleine Fahrrad, ne? Und vorher kriegt man die Saugnäpfchen überall dran gemacht und dann muss man da radeln und sich anstrengen. Und irgendwann kommen dann die Ergebnisse. Bei mir ist es immer so, der Arzt bricht dann sehr schnell ab. Hatte schon immer gemacht, ne? Irgendwie mein Kreislauf, der ist nicht so fit. Und dann sagt er, ja, ist jetzt gut, ne? reicht schon, der will mich da nicht überstrapazieren. Und dann hast du Ergebnisse und der Arzt hat dann die Ergebnisse und dann sagt er dir irgendwie, was du machen musst und ob das Herz jetzt fit ist oder ob du irgendwie was verbessern musst, ob du deine Ernährung umstellen musst, was auch immer, liefert er dir dann an Ergebnissen. Aber dieses bewusste Aussetzen, ich gehe hin zu einem Arzt und ich will dieses Belastungs-EKG machen. Der Arzt kann dir das vorschlagen, kann sagen, ja, Sie müssten mal ein Belastungs-EKG machen. Aber du bist immer noch der Verantwortliche, der sagt, okay, ich lasse das mit mir machen. Kannst dich sträuben, kannst sagen, nein, ich will das nicht. Kannst auch abbrechen, wenn dann die Saugnäpfe kommen und so. Kannst sagen, nein, das ist mir hier zu spooky. Oder wenn das Fahrrad kommt, nein, das will ich nicht. Kannst du aussteigen. Du bist in der verantwortlichen Position. Keiner zwingt dich dazu, sondern du bist der Patient und eigentlich hast du an dem Punkt die Macht. Unser Herz braucht ab und zu diesen Herz-TÜV. Und diese ganze Predigtreihe, in der wir uns da befinden, Gottes Kardiologie, das ist so eine Einladung Gottes, des besten Kardiologen, den wir haben, an uns, hey, komm doch mal zum EKG, Belastungs-EKG, mach doch mal Herz-TÜV. Aber die Antwort auf diese Einladung, die müssen wir immer wieder neu geben. Jetzt sind wir schon ein paar Wochen unterwegs mit dem Thema. Und ich bin mir sicher, dass Gott Anstöße gibt, ja, und dass er punktuell spricht und dass wir auch was merken und das macht was mit uns. Und trotzdem ist auch an diesem Morgen wichtig, dass du sagst, okay, ich habe einen Termin für ein Belastungs-EKG bei meinem Herrn und ich will diesen Termin wahrnehmen und ich will nicht vom Fahrrad springen, wenn das irgendwie ein bisschen komisch wird oder mich berührt oder wenn die Belastung steigt oder was auch immer passiert, ja. Deswegen trifft doch nochmal diese Entscheidung grundsätzlich, jawohl, ich möchte mich Gott aussetzen und er darf sehr gerne diesen Herz-TÜV machen, weil der ist ja auch nicht verkehrt. Ich soll ja dann Ergebnisse bekommen und er soll was machen dürfen mit meinem Herzen, damit es mir besser geht. Das ist ja der Punkt. Ist ja nicht so, damit er irgendwie das abrechnen kann und dann sich eine goldene Nase verdient oder sowas, ne? Okay. Wir schauen uns heute zu dem Thema das charakterfeste Herz einige Bibelstellen an aus dem Jakobusbrief, eigentlich ausschließlich aus dem Jakobusbrief. Und da steigen wir ein mit Jakobus 1, die Verse 19 bis 21. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Ich möchte nur auf den letzten Abschnitt eingehen. Da ist von dieser Botschaft die Rede, die in unser Herz gepflanzt wurde. Und diese Botschaft ist die Botschaft von Jesus, ist die Botschaft, dass er uns errettet hat, dass er uns mit Gott versöhnt hat, dass er alleine uns die Schuld vergeben hat, dass wir nicht durch Leistung und durch eigenes Punkte ansammeln bei Gott gerecht sind vor ihm, sondern dass es ein Geschenk ist. Und diese Botschaft der Errettung und Erlösung ist hineingepflanzt worden in unser Herz. Grundsätzlich wichtig, immer wieder neu und immer wieder frisch das zu verstehen, dass diese Botschaft letztendlich unser Herz absolut prägen soll. Und diese Botschaft, so steht es hier, diese Botschaft hat die Kraft, euch zu retten. Und das nicht nur einmal aus der Verlorenheit und dann hin zur Erlösung, dass wir ewiges Leben haben, für alle Ewigkeit und im Himmel sein werden. So, das ist ein Teil dieser Erlösung, sondern diese Botschaft hat auch die Kraft, unser Leben zu erretten und wiederherzustellen und unser Leben zu verändern, so wie Gott sich das vorstellt. Das heißt, Gott möchte uns nicht nur für die Ewigkeit haben, sondern er möchte uns hier und jetzt möchte er uns prägen und möchte uns verändern und er möchte uns Gutes tun. Und er möchte unser Leben letztendlich so prägen, wie es ihm gefällt. Und diese Botschaft von dieser Rettung, die soll Raum haben in unserem Leben. Hineingepflanzt einmal, aber sie soll sich ausbreiten dürfen auf alle Lebensfelder, in denen wir unterwegs sind. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, diese Botschaft von Jesus, das kennst du noch gar nicht so richtig und du hast Fragezeichen und fragst dich, ja, wie komme ich da ran und was hat Jesus da eigentlich gemacht und so, warum ist das so wichtig? Ich möchte dich herzlich einladen, dass du dich anmeldest. Hier in diesen Live-College-Heften ist ein Kurs, der beschrieben wird, nennt sich Alpha-Kurs. Das ist so ein Grundlagenkurs für Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Alles sehr, sehr gut aufgebaut mit den DVDs, die man sich anschaut und im guten Setting, wo man dann einfach in Gemeinschaft mit anderen ins Gespräch kommt. Leckeres Essen ist auch dabei. Ich lade dich herzlich ein. Nimm teil. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Dauert 10 Wochen intensiv und du lernst letztendlich Jesus kennen und kannst Grundlagen legen für ein Glauben an ihn. Wenn du schon lange gläubig bist, und das sind vielleicht die allermeisten hier, dann gilt diese Botschaft der Rettung immer noch. Und das betone ich auch gerne immer wieder. Manchmal ist es so, dass wir das irgendwie für uns abhaken, dass wir sagen, naja gut, ich bin errettet, ich lebe mit Jesus, schön und gut, alles ist Paletti. Und dann stellen wir fest, ja, ist ja doch nicht alles Paletti. Unser Leben hat ja noch Baustellen und Herausforderungen. Und dann fragen wir uns, ist denn Veränderung möglich an diesen Punkten, da wo wir kämpfen und wo wir Herausforderungen haben? Und irgendwann sagen wir, nee, ist alles zu anstrengend und wir steigen da innerlich so aus dieser freimachenden, frohmachenden Rettungsbotschaft und sagen, Hauptsache ich bin errettet. Ja, mein Leben kriege ich zwar nicht auf die Reihe, aber Hauptsache ich bin errettet. So. Und ich möchte dir Mut machen, dass du Gott da neu ranlässt und dass du ihm zutraust, dass diese Botschaft, die er in dein Herz platziert hat, dass es auch eine Botschaft für deine aktuelle Notsituation ist, für dein aktuelles Kämpfen mit dem Leben, dass Hoffnung hineinkommen soll und dass Veränderung hineinkommen soll für dich. Ewigkeit, ja, das ist klar, du bist gerettet, super, aber für dich heute. Nimm es für dich heute, dass Gott dein Leben prägen möchte. Lass uns mal weiterschauen, diese Bibelstelle weiter betrachten von Vers 22 dann bis 24. Da schreibt Jakobus: Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Klare Worte, die hier Jakobus findet. Er ist überhaupt jemand, der klare Ansagen macht. Da hat man richtig was man schnell rausziehen kann aus seinem Brief, der auch sehr herausfordernd geschrieben ist. Und er sagt hier, liebe Leute, liebe Christen, liebe Gläubigen, wir können uns selbst betrügen. Selbstbetrug ist möglich. Wir können uns in unserem Leben mit Gott, können wir uns etwas vorgaukeln. Wir können irgendwie so spielen, als ob. Wir können so tun, als ob. Und das geht ja beim Arzt irgendwie auch, ja. Wenn du jetzt dann beim Belastungs-EKG bist und dann kommen die Ergebnisse und du hast nachher das Auswertungsgespräch nach deinem Check-up mit deinem Arzt und der sagt dann, Herr oder Frau sowieso, das EKG, das war nicht so toll und die Blutwerte sind ja meistens dann auch abgefragt worden, die sind auch nicht so toll. Und dann sagt er, ja, Sie müssten eigentlich Sport machen. Sie müssten eigentlich für Ihren Körper was tun, ne, dass Sie fitter werden. Oder Sie müssten Ihre Ernährung umstellen, ein bisschen weniger Cholesterin zu sich nehmen, damit Sie fit werden, damit Sie sich verändern können, damit Sie vielleicht noch etwas länger leben. Und wir sitzen dann da und wir hören die Botschaft des Arztes und wir nicken andächtig und sagen, okay, ja, stimmt, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. So, und lassen das irgendwie so auf uns wirken, gehen dann aus der Praxis raus und weil das Belastungs-EKG so anstrengend war, fahren wir mit unserem Auto zu McDonald's und ziehen uns dann den nächsten Burger rein. Widerspruch. Ah, vielleicht nicht ganz so extrem, aber genau so eine Situation beschreibt jetzt Jakobus hier für die Gläubigen, wo er sagt, liebe Leute, ihr hört die Botschaft, ihr wisst die Botschaft, ihr habt das Wissen im Kopf, ihr wisst, wie Glaube laufen sollte und jetzt jetzt in meinem Bild gesprochen, fahrt ihr zu McDonald's und fresst da das Essen. Solltet eigentlich anders handeln, ja? Und da sagt Jakobus, wer so unterwegs ist, wer also den Glauben nicht mit der Umsetzung, mit dem Tun zusammenbringt, der betrügt sich selbst. Der gaukelt sich selbst was vor. Man könnte sagen, der lügt sich in die Tasche. Und dann nimmt jetzt Jakobus ein anderes Bild hier, ne, nicht das von dem Arzt und von McDonald's. Er sagt, das ist genauso, wie wenn man sich mit seinem Gesicht im Spiegel betrachtet. Heute Morgen, Spiegel, schon mal gesehen? Normalerweise geht man morgens, ne, wenn es jetzt nicht ganz verschlafen ist und eng ist mit der Zeit, geht man dann ins Bad und guckt in den Spiegel und dann stellt man fest, ja, Frisur ist nicht so toll und dann die Frauen irgendwie, ja, ich bin ein bisschen blass und ich muss jetzt da irgendwie Make-up drauf machen und so. Spiegel oder nach dem Essen, na, was habe ich noch zwischen den Zähnen, ne, so. Und dann könnte man könnte was tun nach dem Blick in den Spiegel, man könnte jetzt irgendwie handeln und in Aktion treten und sagen, ich gebe dem Spiegelbild Betrachtungsding, gebe ich ein Werk, ja, indem ich etwas tue und indem ich Zähne putze zum Beispiel oder mich kämme oder mich style oder was auch immer. Aber Jakobus, er sagt, es gibt Leute, die geistlich gesehen in diesen Spiegel schauen, die gucken sich an und realisieren, wie sie aussehen. Und das ist nicht immer toll vielleicht. Und dann gehen sie weg und machen nichts und gehen sie so in die Gemeinde, in den Gottesdienst. Und Leute gucken sie an und sagen, was ist das denn für einer? Gerade aufgestanden, guten Morgen. So, ne? Dieses Handlungsprinzip entdeckt hier Jakobus und sagt, das sind Leute, die so ticken, dass sie zwar im Kopf glauben, dass sie viel wissen, aber dass sie das nicht in Verbindung bringen mit ihrem Tun. Und es kann auch sein, dass es Leute sind, die im Gottesdienst sind, die die Botschaft hören. Es geht immer um die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus, die Botschaft von Errettung und Erneuerung. Und dass sie angesprochen sind, so wie ich euch jetzt anspreche und ihr vielleicht im Herzen angesprochen werdet in der Predigt. Und anstatt, dass man jetzt darauf reagiert und Gott eine Antwort gibt und jetzt irgendwie ein geistlicher Prozess in Gang kommt, geht man nachher um 13.30 Uhr aus dem Gottesdienst und fährt zu McDonald's. Okay? Und hat's vergessen. Und das mahnt er an. Und da sagt er, macht das nicht. Betrügt euch nicht selbst, sondern achtet darauf, dass das bei euch nicht so ist. Er spricht viel davon in diesem Brief und er mahnt sehr dieses Tun an. Jakobus 2, die Verse 17 und den Vers 20. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Da ist viel Wissen, da ist aber wenig Leben. Da ist vielleicht viel Input, aber wenig Output. Da ist viel im Kopf, aber wenig im Herzen. Viel Theorie, wenig Praxis. Viel Erkenntnis, aber wenig Umsetzung. Und ich behaupte mal, so wie ich uns kenne, als Gesellschaft, wir sind da alle in der Gefahr, dass wir dieses Wissen über die geistlichen Dinge und über Gott, dass wir das so hochstellen, und dass wir denken, nur weil ich viel weiß, bin ich jetzt ein reifer Christ. Und Jakobus würde sagen, dem ist nicht so. Er würde sagen, nein, es geht nicht nur um das Wissen, sondern da, wo du das Wissen in die Umsetzung bringst und verknüpfst mit konkreten Taten, konkretem Lebensvollzug im Alltag, da machst du Wachstumsschritte. Und da ist gelebter Glaube. Alles andere entspricht nicht der Definition von biblischem Glauben. Das ist nett, wenn du Sachen weißt, schön und gut. Ja, viele Leute wissen viel, aber du kannst dir nichts davon kaufen. Und wir sind an diesem Punkt, wir sind da so geprägt. Unsere ganze Kultur ist so geprägt, dass wir so eine Wissenskultur sind und nicht so sehr die Umsetzungskultur. In der Schule, ja, ist ganz viel Wissen. Da ist einer, der Lehrer, der sagt, was man wissen muss und so. Und die Kinder müssen das lernen. Es wird inzwischen vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist eigentlich so ein griechisch-hellenistisches Denken. Ja, Wissen, Hauptsache Wissen. Das hebräische Denken ist, komm, lass uns zusammen leben. und dass uns gemeinsam das Leben nehmen und gucken, wie wir Fortschritte machen und wie wir das Leben entdecken im praktischen Erleben. Das ist eine bleibende Herausforderung für uns, glaube ich, dass wir unseren Gottesdienst von der ganzen Art und Weise, wie wir das denken, dass wir Gottesdienst nicht definieren als 2 Stunden am Sonntag hier in der Kirche und der Rest ist jetzt auch davon losgekoppelt und eigentlich ganz egal, sondern Gottesdienst sind ja eigentlich die anderen 166 Stunden in der Woche. So, und Gottesdienst hier ist irgendwie auch nett, gehört irgendwie auch dazu, aber es kommt nicht hier drauf an, sondern es kommt auf den Lebensvollzug draußen an. Ich habe mal vor ein paar Wochen schon dieses Bild ins Spiel gebracht. Jetzt habe ich euch mal wirklich ein Bild gebracht, was mir hilft, an diesem Punkt zu verstehen, was da gemeint ist. Dieses Bild der mathematischen Deckungsgleichheit, ja, Geometrieunterricht, weiß nicht welche Klasse, Kopfwissen abrufen jetzt, ne? Wo geometrische Formen sind und dann ist die Frage, die im Raum steht, sind diese geometrischen Formen deckungsgleich? Und das ist so definiert letztendlich, wenn du die ausschneiden würdest, diese Formen und übereinander legen würdest, wären die dann genau überlappend. Wäre das möglich, dann ist es deckungsgleich oder kongruent. Wenn das nicht ist, weil irgendwie die Winkel anders sind und die Längen anders sind, dann ist es nicht deckungsgleich. Dann ist es vielleicht auch ein Dreieck, schön und gut, aber nicht dasselbe Dreieck. Und hier haben wir dann das Sechseck unten. So, und diese Deckungsgleichheit, die möchte Jesus mit unserem Leben haben, indem das die Botschaft, die in unser Herz gefallen ist, die Botschaft von Jesus, der Glaube an Gott, das, was das Wort Gottes sagt und unser Tun, dass das 2 gleiche Dreiecke sind und dass das genau übereinstimmt. Das ist der Optimalfall. Das wünscht sich Gott. Und da möchte er uns hineinführen, dass wir mehr und mehr deckungsgleich sind mit seinen Absichten, mit dem, wie Jesus gelebt hat und wie er unser Leben leben möchte. Je größer die Schnittmenge zwischen Wissen und Tun, zwischen Herz und Hand ist, desto charakterfester ist das Herz und desto kraftvoller ist mein Leben, desto ausgeglichener geht's mir auch. Da, wo diese Dinge, also mein Wissen über Gott und über die geistlichen Dinge zu sehr auseinanderdriftet mit meinem eigentlichen Leben und das eigentlich 2 unterschiedliche Sachen sind, da habe ich Probleme. Und da ist das Leben irgendwie auch ein bisschen komisch. Und das Fundament meines Lebens ist nicht gut. Ich bin nicht fest unterwegs, sondern ich bin eigentlich sehr labil unterwegs. Und Gott möchte, dass unser Herz da ganz fest ist, ganz nah bei ihm. Und dass wir zusammen unterwegs sind. Und dass wir gemeinsam das Leben gestalten letztendlich. Ich möchte der Vollständigkeit halber an dieser Stelle noch 2 andere Formen von Selbstbetrug kurz nennen, bevor wir uns noch eine 4. Form etwas intensiver anschauen. Und die 2 anderen Formen von Selbstbetrug habe ich in Jakobus 1, Vers 27 entdeckt. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also die 2. Form des Selbstbetrugs ist sich nicht um Menschen in der Not kümmern, sondern auf sich bezogen leben und denken, das sei schon in Ordnung. Okay, also die Witwen und die Waisen hier, sinnbildlich als für die Menschen nehmen, die in Not sind, die Hilfe brauchen, die allein sind, die irgendwie am Rande der Gesellschaft sind, die notbedürftig sind. Und wenn ich jetzt aber als Christ denke, ich habe mit der Not der Welt nichts zu schaffen, Hauptsache mir geht's hier in der Gemeinde gut und Hauptsache ich komme irgendwie klar und habe irgendwie mein Leben mit Gott, aber die Not, die berührt mich nicht, dann betrüge ich mich selbst in meinem Glauben. Dann ist das nicht so, wie Gott das eigentlich will. Dann sagt er, hey, da ist was faul. Das ist nicht deckungsgleich zu dem, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Also die Not der Menschen, die muss uns immer berühren dürfen und etwas mit uns machen. Und dann nicht nur berühren, sondern das muss auch in die Tat kommen. Letztendlich so soll es sein. Ich glaube, das wünscht sich unser Vater im Himmel. Die dritte Form des Selbstbetrugs, die wir hier finden, sich mit sündigen Gewohnheiten einzulassen und zu glauben als Christ, dass man sich damit nicht beschmutzen würde. Also man macht irgendwas, wovon die Bibel sagt, die Botschaft, die wir bekommen haben, das ist nicht in Ordnung, das ist Sünde, das ehrt Gott nicht, sondern es ist gegen Gott gerichtet. Und ich nehme mir jetzt als Christ die Freiheit raus, das trotzdem zu machen und zu glauben, hey, ich bin ja frei, ich kann das machen und es macht nichts mit mir. Das beschmutzt meinen Glauben nicht, das macht meine Beziehung zu Gott nicht kaputt, ich bin ja total frei. Das ist Selbstbetrug. Da lüge ich mir in die Tasche und da nehme ich Schaden und tue so, als ob alles in Ordnung wäre. Und man baut wieder eine Maske auf und eine Fassade auf, die nach außen irgendwie nett ist, aber innen drin bröckelt das ganze Haus zusammen. Okay, die vierte Form von Selbstbetrug lesen wir in Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaun halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Da geht es darum, dass Menschen geistig nach außen scheinen, so tun, als ob sie geistig wären, aber schlecht reden. Also eben ging es darum, dass Leute glauben, aber nicht den Glauben umsetzen, keine Taten des Glaubens tun. Und jetzt geht es darum, Leute meinen zu glauben und auch richtig zu glauben, aber reden, was auch immer, aber nicht das, was Gott will. Das heißt, sie achten nicht auf ihre Sprache. Sie beschimpfen Leute, sie machen andere Leute schlecht, sie reden hinter dem Rücken, sie klagen Leute an, Sie haben ihre Zunge nicht im Zaum. Und da sagt Jakobus, wenn das so ist, dann betrügt derjenige auch sich selbst, weil es nicht zusammengeht. Das geht nicht zusammen. Ein Christ sollte auch reden wie ein Christ. Ein Christ sollte auch reden wie ein Christ. Nicht nur irgendwie sein Taufkärtchen haben, nicht nur im Mitgliedschaftsregister sein, nicht nur zum Gottesdienst gehen, nicht nur im Lobpreis die Hände heben und mitsingen, sondern im Alltag, in den 166 Stunden der Woche außerhalb dieses Gebäudes hier, sollten wir als Christen reden wie Christen. Ist die Frage, wie reden wir denn? Was sagen wir denn? Welche Witze erzählen wir? Ja? Und wie reden wir, wenn es Probleme gibt, wenn Stress aufkommt? Welche Wörter nehmen wir in den Mund? Welche Schimpfwörter? Die ganze Palette mal abfragen. Vielleicht gibt es da auch einen TÜV. Ja? EKG, so. Mal mitlaufen. Gucken, was sich selbst anhören, was man redet den ganzen Tag. Wäre vielleicht hilfreich. Und Jakobus, er ist hier sehr, sehr ernst. Der sagt hier, jemand, der sagt, er sei Christ, aber nicht auf das aufpasst, was er sagt, dessen Frömmigkeit, man kann auch sagen, dessen Gottesdienst oder dessen Christsein ist nichts wert, sagt er hier, ist wertlos. Eine andere Übersetzung sagt, dessen Gottesverehrung ist vergeblich. Jakobus, er sagt hier nicht, naja, Leute, die jetzt ihr Reden nicht so ganz im Griff haben, dessen Gottesdienst ist halt nicht ganz so toll wie der Gottesdienst von anderen Menschen, die ein bisschen besser aufpassen. Er sagt auch nicht, naja gut, das Licht von diesen Christen, das leuchtet halt ein bisschen weniger hell, weil die das so ein bisschen durch ihr Reden verdunkeln. Sondern er ist hier sehr, sehr klar. Er sagt, der ganze Gottesdienst von diesen Menschen, die so unterwegs sind und so reden, der ist vergeblich. Der ist eigentlich nichtig. Der ist so wie bei den Heiden. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Das ist ein total verkehrter Gottesdienst. Das ist nicht nur ein bisschen schief, das Fundament ist halt ein bisschen schief und so. Man kann es wieder gerade biegen. So sagt er, kannst du es vergessen? Das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht der Output, den Gott sich wünscht für Menschen, die mit ihm verbunden sind. Also er legt sehr, sehr viel Wert darauf. Auch in dem Brief geht's noch weiter, Jakobus 3, die Verse 9 bis 10. Da ist von der Zunge die Rede, von der Macht der Zunge. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Klare Worte, klare Ansagen. Wie redest du im Alltag? Hast du ein Bewusstsein für dein eigenes Reden? Oder redest du einfach drauf los und vergiss es dann auch wieder? So. Versuch doch mal hineinzufühlen, welche Worte benutzt du? Passt du dich den Gegebenheiten an? Wenn die Leute irgendwie Kraftausdrücke verwenden und komische Sachen erzählen, bist du dann eher angepasst, weil du nicht auffallen willst, weil du dich nicht da outen willst als der fromme Christ, der irgendwie anders redet? Wie redest du übereinander, über den anderen, wenn dich jemand irgendwie so richtig ankekst, ja? Was machst du damit? Beschimpfst du andere vielleicht sogar? Kann man an deiner Sprache einen Unterschied feststellen zu anderen Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich glaube, es sind wichtige Fragen, die wir uns immer wieder auch stellen dürfen und sollen. Wo Gott uns einen Spiegel vorhalten möchte, dass wir uns erkennen in diesem Spiegel und sagen, hey, guck mal hier, in dem Spiegel, mit dem Reden, ist nicht ganz so toll. Änder das. Geh nicht wieder raus und sag, naja gut, hätten wir die Predigt auch überstanden. Und dann ist man wieder frei so. Sondern lass es ans Herz und triff Entscheidung, Sachen anders zu machen. Jakobus spricht davon, dass dieses Leben in Deckungsgleichheit mit den Absichten Gottes, dass das einen großen Segen für uns bereithält. Und das sagt er in Jakobus 1, Vers 25. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Derjenige ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Das ist eine krasse Verheißung, ja? Das heißt, Leute, die so mit Gott verbunden sind, dass sie ihr Leben an Gottes Maßstab anpassen und dass sie sich von ihm beeinflussen lassen und dass sie korrekturfähig sind. Ich glaube, da geht es nicht um Perfektion. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um dieses innere, diese Sehnsucht, so leben zu wollen wie Jesus. Und da ist Verheißung, dass es denjenigen gut gehen wird, ja, dass sie glücklich zu preisen sind und sie werden gesegnet sein bei allem, was sie tun. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass diese Zerrissenheit nicht mehr da ist dann. Diese Zerrissenheit zwischen meinem inneren Menschen vielleicht und dem äußeren Menschen, wie ich eigentlich lebe. So, da ist keine Diskrepanz da, sondern da bin ich in Übereinstimmung mit mir selbst. Da ist keine Zerrissenheit zwischen mir und zwischen den Absichten Gottes. Also auch da bin ich mit ihm gemeinsam unterwegs. Ist auch keine Zerrissenheit zwischen mir und meinem Nächsten, wenn ich ihn ehre und wenn ich ihn wertschätze und wenn wir da so zusammen unterwegs sind. Ich bin gesund aufgestellt. Ich habe ein charakterfestes Herz, wenn an diesem Punkt diese Deckungsgleichheit da ist. Und das wünscht sich Gott für uns. Letztendlich ist es eine ganz normale Folge von einem geordneten Leben, das dann Segen drauf ist. Ist jetzt keine wahnsinnsgeistliche Erkenntnis, glaube ich, aber es ist einfach so, uns geht's gut damit. Wenn wir so leben, geht's uns gut damit. Wenn die Diskrepanz nicht so da ist, sondern wenn die Deckungsgleichheit, die Schnittmenge möglichst groß ist, geht es uns gut. Ich glaube, dass wir uns letztendlich alle danach sehen. Nach diesem Segen sehen wir uns, glaube ich. Aber ich glaube, wir sehen uns auch in der Tiefe unseres Herzens danach, dass wir als Christen in dieser Deckungsgleichheit mit den Absichten Gottes leben. Mehr und mehr. Und ich glaube, wir sehen oft auch, wenn wir den Spiegel uns vorhalten und hineinschauen, da sehen wir auch unsere Unzulänglichkeit und erkennen, boah, An dem Punkt, da bin ich nicht im Kern so, wie Gott es eigentlich möchte. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig festzuhalten, dass man nicht locker flockig drüber hinweggeht und sagt, hey, ist ganz egal, Gnade und Liebe sind da und ich lebe einfach mein Leben, sondern dass wir auch ein Stück weit darunter leiden, über diese Diskrepanz, auch traurig sind über unsere eigenen Fehler und über das, was wir im Leben nicht gebacken kriegen. Und dass wir damit dann nicht bei uns bleiben und sagen, boah, ich fühle mich so schlecht, ja, irgendwie geht's mir nicht gut und das ist alles so schwierig, sondern dass wir das Gott hinhalten und sagen, Gott, ich habe eine Sehnsucht danach, ich bin dein Kind und ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte so leben, wie du das willst, ich möchte, dass mein Glaube und mein Tun übereinstimmen, ich möchte, dass mein Glaube und mein Reden übereinstimmen, aber im Alltag kriege ich das nicht so hin und ich leide darunter. Und dass wir es Gott hinhalten und sagen, Gott, komm du mit deiner Kraft. Komm du mit der Kraft deines Heiligen Geistes und verändere mich. Ich möchte bereit sein für Veränderung. Ich glaube, dieses Einverständnis müssen wir immer wieder geben. Ohne das wird es nicht gehen. Gott macht keine Wunder, obwohl wir gar nicht wollen, sondern wir möchten sagen, Gott, ich brauche dich. Und dann laden wir ihn ein. Und dann kommt er. Ich möchte nochmal das ein bisschen anders anschaulich machen. Wir sind ja von diesem Bild der Deckungsgleichheit gekommen, wo es eigentlich jetzt mathematisch darum geht, entweder du bist ganz deckungsgleich oder nicht. So, und alle müssten wahrscheinlich von uns sagen, nee, wir sind nicht deckungsgleich mit der hundertprozentigen Absicht, wie Gott unser Leben gelebt haben möchte. Deswegen hilft vielleicht ein anderes Bild etwas mehr. Wenn wir auf der einen Seite das Leben so haben, wie Gott sich das vorstellt und wie das, ich sag mal, die Botschaft, die in unser Herz gekommen ist, die Botschaft von Jesus mit sich bringt, auch mit dem Anspruch an unser Leben. Das haben wir auf der einen Seite. Und daneben schauen wir dann unser Leben an. Wie auch immer jetzt das ist. Das ist jetzt hier nur mal schematisch dargestellt. Das ist also unser Alltag. Der Alltag mit dem Tun. Und mit unserem Reden und mit allen anderen Dingen auch noch, die unser Alltag mit sich bringt. So, und dann stellt man diese Diskrepanz fest, aber man stellt auch fest, okay, da ist eine Schnittmenge. Eine Schnittmenge, wo Überlappung da ist und wo man sagen kann, okay, da trifft man sich und trifft man auch Gott. Und hier entfaltet sich auch Kraft für unser Leben. Wenn diese Schnittmenge ganz, ganz klein ist, dann ist es schwierig. Dann passt da vieles nicht zusammen. Dann ist da auch keine Kraft für unser Leben da. Und je nachdem, wie man dann aufgestellt ist, dann kann auch ganz viel zerbrechen und kaputt gehen. Gottes Wunsch ist jetzt, dass diese Schnittmenge größer wird in unserem Leben. Er möchte uns in die Vollkommenheit führen. Er möchte, dass diese beiden Kreise zusammenkommen mehr und mehr. Und das ist eigentlich der ganze Heiligungsprozess, ja, wo wir uns verändern lassen in das Bild von Jesus hinein. Das heißt, Gott möchte mit seiner ganzen Kraft, die er ist, möchte er hineinwirken und das zusammenbringen, so dass diese Überlappung immer stärker wird und dass es irgendwann so ist, dass die Schnittmenge super groß ist. Und trotzdem ist die Frage für dich heute, wenn du draufschaust auf diese Themen, Tun, Reden, Alltagssituation und wie es eigentlich sein sollte, wie groß ist deine Schnittmenge jetzt? Und was machst du damit? Ist es okay für dich und sagst, okay, ja, eigentlich geht's ganz gut, dann ist es super, ne? Wenn du sagst, ja, alles läuft ganz, ganz optimal. Aber vielleicht sagst du auch, nee, die Schnittmenge, die ist irgendwie klein und da passt vieles irgendwie nicht so zusammen. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du diese Sehnsucht entwickelst, diese Sehnsucht nach dem, was Gott eigentlich für dich hat und was er eigentlich geben möchte und dass du dich anspornen lässt, nicht zu sagen, gut, dann gehe ich wieder nach Hause und dann lebe ich einfach mein Leben weiter, sondern dass du sagst, ich möchte mein Leben vor Gott leben, ich möchte hier, heute, jetzt Neuentscheidungen treffen, ich möchte ihm die Lebensbereiche hinhalten, die außen sind, die nicht in der Schnittmenge sind. Und ich möchte Lebensbereiche sortieren und ordnen und hineinkommen, dass Gott etwas tun kann an unserem Leben, dass wir charakterfest unterwegs sind und nicht Larifari, ja, so. Und ich suche mir irgendwelche Punkte des Lebens aus, wie ich sie leben möchte, aber nicht unter Gottes Herrschaft. Gott lädt uns ein, ganz bewusst, glaube ich, dass wir dieses gespaltene Herz auch an diesem Punkt überwinden. Auch da spricht Jakobus klare Worte am Ende seines Briefes, recht am Ende, Jakobus 4, die Verse 7 bis 10. Und die kann man auch, glaube ich, auf dieses ganze Thema sehr wohl und gut übertragen. Er sagt da, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Also krasse Worte, ja, wascht die Schuld von euren Händen. Die Hände haben immer was mit den Taten zu tun. Auch da, wo wir Taten nicht tun, die wir tun, da laden wir auch Schuld auf uns. Und er sagt hier, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Und hier steht eigentlich, für Unentschlossene kann man auch sagen, ihr, die ihr in eurem Innersten gespalten seid, ne, ihr sollt eure Herzen reinigen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Das ist für uns ganz fremd, ne? So. Sagen wir, naja, wir haben mit Klagen und Trauer nichts zu tun. Ich glaube, wir sollten manchmal mehr über unseren Zustand trauern, damit auch das, was Gott tun möchte, kraftvoller in unser Leben hineinkommen kann. Manchmal sind wir nur auf dieser emotionalen, lockeren Atmosphäre so, aber gehen gar nicht in diese Tiefe der Buße hinein, wo wir sagen, ich brauche wirklich Umkehr. Ich kriege mein Leben wirklich nicht auf die Reihe. Deswegen einfach mal innehalten und sagen, ja Gott, ich habe mir das Leben einfach anders vorgestellt. Ich brauche diese Erneuerung von dir. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn und jetzt kommt dann die Verheißung, dann wird er euch erhöhen. Dann wird er wirken in euer Leben hinein, dass er die Sachen zusammenbringt und dass er euer Leben verändert. Das ist die Verheißung, die da ist. Und diese Verheißung, die gilt. Und die gilt auch für uns heute, für dich heute, wo du hier bist. An dem Punkt, wo du angesprochen bist, möchte Gott hineinwirken. Die Frage ist aber immer die, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit dazu? Oder hören wir und gehen dann doch wieder aus der Tür raus in unseren Alltag und wir wollen den Alltag nicht verändern? Ich lade die Lobpreisgruppe ein, nach vorn zu kommen. Und auch uns ein, dass wir aufstehen. Ich weiß nicht, was diese Botschaft in dir ausgelöst hat und wie es dir damit geht und wo du dich wiederfindest. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Facetten, die irgendwie in unserem Leben angesprochen werden können durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir näher an ihn heranrücken. In diesem letzten Abschnitt wurde betont, naht euch Gott. Naht euch Gott. Und dann meint Gott nicht, naht euch Gott in dem perfekten Bild, so dass Gott nicht über uns erschreckt oder so, sondern naht euch Gott. Wie ihr seid, wie wir sind. Wir sind seine Kinder. Auch mit diesem ganzen Thema der fehlenden Schnittmenge. Und wir dürfen uns Gott nahen und sagen, Gott, hier ist mein Leben. Und hier ist die Diskrepanz meines Lebens. Komm und begegne mir. Komm und verändere du mich. Komm und wirke du hinein und erneuere du mein Leben. Nämlich das können wir nicht alleine. Wir können nicht unser Leben mit so einer Kurbel irgendwie selbst andrehen und erneuern, dass jetzt was Tolles da rauskommt. Wir können aber bekennen, dass wir Gott brauchen. Und wir können ihn einladen, dass er kommt und unsere Bereitschaft signalisieren, dass er alles tun darf, was er tun möchte, damit diese Erneuerung passiert. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind.